Hallo, wir freuen uns, dass Sie zuhören. Wir, das ist mein Gast Gottfried Timm, ehemals evangelischer Pastor und vielen in Mecklenburg-Vorpommern noch als Innenminister des Landes bekannt. Hallo Gottfried.
Hallo, hallo.
Mein Name ist Peter Scherrer und ich bin der Gastgeber für diesen Podcast im Kulturkompass Mecklenburg-Vorpommern. Am Samstag, den 9. November 2024, jährt sich der Fall der Berliner Mauer zum 35. Mal. Jahrestage dienen auch immer der Erinnerung. Kannst du dich noch genau an den Tag erinnern, als die Mauer fiel?
Das kann ich. Ich saß im Trabi und fuhr von Berlin nach Röbel. Ich hatte da in Berlin zu tun. Und unterwegs hörte ich im Autoradio schon irgendwie was von Schabowski und einem Zettel und er weiß auch nicht genau, muss wohl von sofort an gelten, dass man fahren kann, aber er wusste es wohl nicht ganz.
Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort, unverzüglich.
Kam in Röbel an, da war auf dem Markt, es war ja Donnerstag, unsere Montag-Demo war immer am Donnerstag, war auf dem Marktplatz, waren Tausende bereits versammelt und wir hatten um 20 Uhr unsere friedliche Demonstration. Die ist aus der Kirche heraus entstanden und zwar hatten wir in Röbel immer Umkehrgottesdienste. Also früher sagte man Bußtags- oder Bußgottesdienste und dieser Ruf zur Umkehr, der führte in Röbel wie überall ja auch, das war ja die Initiative der Kirche, zu dieser Art von Friedlichkeit der Demonstration. Aber jedenfalls standen wir auf dem Marktplatz und niemand hat dort mitgekriegt, dass Schabowski schon mal irgendwas gesagt hat, weil Röbel oder die Menschen in Röbel haben natürlich nach Feierabend jetzt nicht gleich das Radio angemacht. Und die Tagesschau und die 20 Uhr Nachrichten kamen ja zu diesem Moment erst.
Du sagst, da standen die Leute auf dem Marktplatz. Wie viel waren das? Worüber reden wir?
4.000 etwa. Und am Marktplatz entlang fuhren diese gelben Icarus-Busse, die wir in der DDR gehabt haben, hell erleuchtet, aber niemand war da drin zu sehen. Nachher wussten wir, auf dem Boden lag die Bereitschaftspolizei, hochbewaffnet und sollte wohl eingreifen, wenn irgendwas schiefläuft, griffen aber zum Glück nicht ein, wie überall ja sonst auch nicht. Also die Friedlichkeit haben wir tatsächlich hinbekommen.
Um 22.40 Uhr erklärt das deutsche Fernsehen die Mauer zur Geschichte.
Jedenfalls hatten wir unsere Demo gemacht, unsere Veranstaltung und ich merkte schon, dass da irgendwas im Busch ist. Die haben irgendwie so eine Art, ja, es hat sich herumgeschwiegen, dass das irgendwas wohl ist.
Die DDR hat mitgeteilt, dass ihre Grenzen ab sofort für jedermann geöffnet sind. Die Tore in der Mauer stehen weit offen.
Als wir nach einer Stunde unsere Veranstaltung zu Ende gehabt haben, da sagte jemand zu mir, wissen Sie was, Herr Pastor, die Mauer ist auf. Und wenn morgen die Panzer rollen, dann will ich heute noch einmal in den Westen fahren. Und damit war die Veranstaltung zu Ende. Alles lief auseinander.
Wir sind das Volk. Mit diesen Rufen wurde Geschichte geschrieben und ein ganzes Regime gestürzt.
Wir hatten von Stund an nicht mehr diesen Ruf, wir sind das Volk, sondern im Grunde ab dem 10. November, wir sind ein Volk. Komplett andere Situation.
Ja. Mit diesem einschneidenden Erlebnis und was wir alle uns kaum vorstellen hätten können, verbinden sich ja auch viele Erwartungen für die politische Zukunft. Welche hattest du dabei?
Also, ich gehörte zu einer Minderheit. Das wird mir in der Rückschau klarer, wenn ich jetzt in die Zeit von 89 und 90 hineinschaue, die die demokratischen Rechte, Meinungsfreiheit, natürlich auch Reisefreiheit, aber die individuellen Grundrechte und damit auch die Demokratie als Gesellschaftsform erkämpfen wollten und nicht unbedingt auf Anhieb die deutsche Einheit. Wir wollten eigentlich den Osten Deutschlands, also die DDR, die es ja noch gab, oder heute würde ich sagen die ehemalige DDR, demokratisieren, aber nicht unbedingt den Kapitalismus über Nacht über uns selbst hinüberstülpen lassen. Und heute würde ich sagen, dass die Mehrheit der damaligen Demonstranten auf den Straßen genau dies nicht wollten. Die wollten eher die Einheit und die D-Mark und mit dieser natürlich den Konsum und den Kapitalismus und auf diese Weise den Sozialismus überwinden.
Wie hast du diese Zeit empfunden vom 9. November bis zum 3. Oktober 1990? Das ging ja rasant und viel schneller, als viele wollten.
Ja, ich erinnere mich noch an die Zeit, sagen wir mal, des Dezembers 89. Da haben wir weiter demonstriert. Ein Plakat ist mir noch vor Augen. Wir wollen eine Konföderation und dann in die deutsche Einheit gehen. Also sozusagen ein gut organisierten weichen Übergang in die westliche Gesellschaftsform. Mit der Wahl im März 90 war das ja vorbei. Also das war ja dann wohl die Interpretation des Wahlergebnisses auf allen Seiten, dass Helmut Kohl mit der D-Mark gewunken hat und diese hat auch gewonnen. Und von da an war es ja nur noch ein halbes Jahr, dann hatten wir den 3. Oktober und eben die deutsche Einheit.
Das Staatengebilde oder wie sich der Staat dann formiert, das ist eine Geschichte. Aber dahinter standen ja viele Ideen und Wünsche und Hoffnungen nach einer neuen Gesellschaft.
Bei mir persönlich, muss ich sagen, stand mir ein Gefühl von einer freien und, ja, wenn ich so sagen darf, sozial-ökologischen, mitmenschlichen Lebensweise in einer neuen Gesellschaft. Ich hatte nicht schon eine fertige Theorie in der Tasche und bin mit der sozusagen losgelaufen. Ich wusste aber, dass viele diese Geduld nicht aufgebracht haben und auch nicht aufbringen wollten und eben die Gesellschaftsform der Bundesrepublik Deutschland einfach auf die DDR übertragen wollten. Das war nicht nur eine Übertragung von West nach Ost, sondern es war auch ein Wunsch, der sozusagen von West nach Ost herübergezogen wurde. Ein Sog sozusagen, der von vielen Menschen gewollt war. Das war auch eine Enttäuschung bei denen, die mit mir zusammen, mit vielen anderen zusammen, diese friedliche Demonstration losorganisiert haben und in diesem Meinungsstreit, und zwar auch zum Teil war es ja auch ein sehr kräftiger demonstrativer Streit auf den Straßen, eigentlich für Mitmenschlichkeit und demokratische Grundstrukturen in der DDR-Gesellschaft gekämpft haben und nicht unbedingt für den Kapitalismus, den wir dann bekommen haben.
Ich habe gelesen, beim 25. Jahrestag hast du gesagt, die Menschen haben die Sehnsucht nach Freiheit in die eigenen Hände genommen. Das ist ein Zitat von dir. Heute sehen wir, dass Freiheit nicht unbedingt das Zentralste und Wichtigste ist, was sich Menschen wünschen, sondern eher wohl auch die Sehnsucht nach Sicherheit und nach dem, was man von früher kannte, also nach Vertrautem. Kann man das so sagen?
Ja, vor 10 Jahren habe ich in Hamburg gepredigt. Die haben mich eingeladen in die Jakobikirche. Dann habe ich da sozusagen das 25-jährige Jubiläum des Mauerfalls im Rahmen einer Predigt gewürdigt. Ja, also wie ich schon sagte, also man hatte die Sehnsucht nach einer freien Gesellschaft, aber im Wesentlichen auch nach einer Wohlstandsgesellschaft. Und mein Gefühl ist, dass wir heute in einer Zeit sind, wo viele Menschen den Eindruck haben, dass dieser Wohlstand, vielleicht den wir heute haben oder den wir damals erhofft haben, so nicht zu halten ist, sondern dass wir eigentlich in der Gefahr stehen, diese bisherige Sehnsucht, dass die Zukunft immer besser sein soll als die Gegenwart oder möglichst auch die Vergangenheit, dass diese positive Zukunftshoffnung in Gefahr steht, sich zu zerrinnen. Und ja, die große Frage wäre schon jetzt, was hat das mit dem Herbst 89 zu tun? Ich persönlich hänge eigentlich einer Idee an, die ich mal Postwachstumsgesellschaft nennen würde, die von vielen auch so genannt wird, Degrowth-Gesellschaft. Das heißt, wir sollten uns mal wieder an den Gedanken herantasten, dass wir vielleicht über eine Gesellschaftung ganz bestimmter Allgemeingüter reden sollten. Wem gehört denn der Boden, auf dem wir leben? Oder die Luft, die wir atmen? Oder das Wasser, das wir trinken? Wenn das alles privatisiert ist, und das wurde es ja überwiegend, dann meine ich, sollten wir über eine Gesellschaftsform reden, in der wir weniger Reichtum, aber eben auch weniger Armut haben und damit auch weniger Ausbeutung der Natur.
Wenn man sich die jetzigen politischen Entwicklungen anschaut und vor allen Dingen die Zunahme von Parteien, die eher autoritär strukturiert sind, gibt es da Hoffnung, dass man Gesellschaft noch mal verändern kann hier? Die sind doch eher rückwärtsgewandt. Und nach der letzten Umfrage sind 42% der Mecklenburg-Vorpommern wahlberechtigt, würden diese Parteien wählen.
Ja, wenn jetzt die Frage wäre, wie kriegt man die Impulse des Herbstes 89 in die Gegenwart übertragen, dann würde ich gerne aus einem Flugblatt vorlesen, das wir damals verbreitet haben. Wir haben eingeladen zur ersten demokratischen Versammlung in der Stadt Röbel, das war Anfang Oktober. Und ein Flugblatt mit dem Datum 5. Oktober 89, ich lese mal einen Ausschnitt daraus. Nur wenn wir die gesamte Bevölkerung an einer offenen Diskussion beteiligen können und ohne Angst ein Ideenwettstreit stattfinden kann, sehen wir noch einen Ausweg aus der gegenwärtigen schwierigen Situation unseres Landes. Das halte ich für ganz wesentlich, dass wir eine öffentliche Diskussion organisieren und zulassen, in der alles erlaubt ist, alle Meinungen erstmal auf den Tisch kommen können und diejenigen, die in einer sachlichen Debatte zum Beispiel, um mal einen Punkt herauszugreifen, sich für Friedensbemühungen zwischen Russland und der Ukraine einsetzen, auch das sagen dürfen, als das, wer sie sind. Und nicht dann in eine Ecke gestellt werden, meinetwegen, das sind die Knechte von Wahrer-Sagenknecht oder Putin-Versteher und sonst was alles. Es gibt eine tiefe Sehnsucht nach Frieden. Und die muss in unserer Zeit und in unserer Gesellschaft öffentlich auch diskutiert werden können. Und zwar in der Öffentlichkeit und über alle Ebenen hinweg. Auch mit den Regierungen des Bundes und der Länder, den Parteien und natürlich auf den Straßen und in den öffentlichen Räumen. Sonst haben wir dieses Wegdrücken in bestimmte Parteien hinein, wie die AfD oder den BSW. Und das kann ja auf Dauer auch nicht gut gehen.
Wie können wir einen Dialog schaffen? Steffen Mau sagt ja, Bürgerräte zum Beispiel seien ein Mittel dazu.
Bürgerräte sind eine organisierte Form von Vertretung, fast schon, in der Meinungen dann auf einer bestimmten Ratsebene auch, würde ich sagen, ausgetauscht werden können. Ja, halte ich für eine Möglichkeit, aber davor liegt ja auch noch tatsächlich eine öffentliche Debatte aller mit allen. Zum Beispiel gelingt so eine Debatte, wenn die führenden Köpfe unserer Gesellschaft in der Politik, in der Wirtschaft, in auch der Kirche, in den Gewerkschaften und so weiter, diese Debatte auch zulassen. Und ich glaube, wenn wir diese Diskussion so führen, dass diese sachliche Debatte über den Versuch, Frieden sozusagen in diesem Fall zwischen der Ukraine und Russland, aber im Grunde ist es ein gesellschaftliches Gesamtthema, so miteinander sachlich zu diskutieren, dass man bei der Sache bleiben kann und nicht etikettiert wird, wie ich vorhin schon sagte, als meinetwegen Putin-Versteher oder AfD-Jünger oder Wagenknecht. Dann sehe ich eine Chance, aber das erlebe ich gerade nicht. Und das ist aus meiner Sicht eine große Gefahr für die Gegenwart.
Wie können wir dafür denn Räume schaffen? Also wenn ich zum Beispiel die Medienlandschaft in Mecklenburg-Vorpommern mir anschaue, was wir mit den Tageszeitungen erleben, da ist kein Raum mehr. Können wir Räume schaffen, wo es wirklich diesen Dialog gibt? Wie können wir auch Menschen, die abgeschlossen haben quasi, ja, die sagen, das geht sowieso nicht mit denen zu reden, die sind nicht interessiert, wie können wir sie in einen Dialog einbinden und oder versuchen, einen Dialog mit ihnen zu schaffen? Welche zivilgesellschaftlichen Foren könnten wir noch erfolgreich schaffen?
Ja, in meiner Nachbarschaft gibt es ja auch diese Gespräche. Das ist, wenn du so willst, ein halböffentlicher Raum, aber man trifft sich ja auf der Straße oder auch zu Hause oder meinetwegen im Garten oder bei bestimmten Lagerfeuer und Feuerschalen, Evenings und so. Da kann sich, glaube ich, nur jeder selber bemühen, diesen Raum einzuräumen mit den Menschen, die er trifft. Denn institutionell, das, weil du Steffen Mau schon erwähnt hast, ist es ja so, dass bei uns sehr stark die Institutionen ins Hintertreffen oder sozusagen in die Defensive geraten sind und der öffentliche Raum eigentlich sich zerstückelt hat, nicht? Und diese Zerstückelung wieder zu verbinden, ist eigentlich die Herausforderung. Ich habe auch nicht das Rezept, aber ich kann nur sagen, lasst es uns versuchen.
Die Institutionen, die du gerade angesprochen hast, haben an Glaubwürdigkeit verloren und das macht es so schwer, über Institutionen einen Dialog mit Bürgern anzustiften.
Wenn ich an die Mutter meines Glaubens denke, das ist die evangelisch-lutherische Kirche, jetzt Norddeutschlands, ehemals Mecklenburgs. Wir haben im Herbst 89 angefangen, aus der Friedensdekade heraus und da speziell auch aus dieser Umkehr, aus dem Ruf nach Umkehr, das ist ein Ruf Jesu, nach Umkehr im Leben heraus, sozusagen diese Wende herbeizuführen. Die Kirche nehme ich nicht mehr wahr. Eigentlich ist das zentrale Thema heute, eine Umkehr und zwar, sage ich mal, in vielerlei Hinsicht, aber mir persönlich brennt sehr auf den Nägeln diese ganze Frage nach dem Lebensstandard und nach dem Wohlstand, nach dem Streben nach Wohlstand. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Menschen, wie du schon sagtest, in Sicherheit leben wollen, aber die Freiheit nicht verlieren. In Sicherheit heißt natürlich auch in sozialer Sicherheit. In einer, ich sag mal, Gesellschaft, in der die Schulen gut ausgestattet sind, in der die Gesundheitsversorgung funktioniert und so weiter und so fort, die Polizei auch ihre Arbeit machen kann. Das heißt, diese ganze Frage nach einer gesellschaftlichen Ordnung, die stabil ist, die muss auch diskutiert werden können. Und ich hänge sehr der Idee an, den privaten Wohlstand ein Stück weit zur Disposition zu stellen zugunsten einer gesicherten gesellschaftlichen Wohlfahrtsstaatlichkeit.
Lass mich auf einen Punkt nochmal zurückkommen, den wir ganz kurz schon gestreift haben. Die Wahlen in den USA waren gekennzeichnet von der großen Spaltung der Gesellschaft, ja, in zwei offensichtlich nicht versöhnbare Lager. Und ähnliche Spaltung haben wir in Deutschland in Ost und West. Also Dirk Oschmann sagt dazu, der Osten sei eine westdeutsche Erfindung und die Konstruktion dieses Ostens spaltet unsere Gesellschaft. Was sagst du dazu?
Da kann ich eine kleine Geschichte erzählen. Als ich Innenminister wurde, 1998, also 8 Jahre nach der Wiedervereinigung, hatten wir unsere Innenministerkonferenzen und die erste war, ich weiß nicht mehr ganz genau wo, ich glaube im Ruhrgebiet, vielleicht war es damals in Düsseldorf. Da gibt es dann eben diese Vorgespräche und die Abendrunden, die halbformellen Gespräche. Und da wurde ich gefragt, sagen Sie mal, Herr Tim, wo kommen Sie eigentlich her? Ich sage, ich komme aus Schwerin. Das haben Sie doch gelesen. Ich meine, wo waren Sie denn vorher? Ja, vorher war ich auch in Schwerin. Nein, ich meine, also bevor Sie nach Schwerin gingen, ja, da war ich in Rostock. Nee, ich meine jetzt, wo waren Sie, wo sind Sie denn geboren? Ich sage, ich bin bei Wismar geboren. Ach, sind Sie Ossi? Ich sage, Ossi, den Begriff kenne ich nicht, was ist denn das? Da war ich Ossi, in dem Moment wurde ich Ossi. Das heißt, der Oschmann hat nicht ganz Unrecht. Man wird so betitelt.
Wie kommen wir dahin, dass es dieses Auseinanderfallen nicht mehr gibt?
Also, ich habe das auch gefühlt, dass ich sozusagen von der Stunde an in dieser Konferenz eben auch nicht mehr so ernst genommen wurde, weil ich die Muster des Westens gar nicht kannte und andere, wenn man so will, Vorschläge eingebracht habe, vielleicht anderen Diskussionsverlauf oder einen anderen Diskurs angeregt habe und wie auch immer. Und ich denke, überwinden können wir es nur, indem wir die Verschiedenheiten anerkennen. Und zwar nicht nur die Verschiedenheiten zwischen Ost und West, auch innerhalb des Ostens. Wenn du so willst, gibt es natürlich auch ganz grundverschiedene Lebenseinstellungen, Lebensformen, Sehnsüchte, Biografien und vieles mehr. Und Anerkennen, dieses Gewährenlassen von Unterschieden, und zwar jetzt auch im politischen Bereich vielleicht zwischen den Ländern, die jetzt gerade ihre Wahlen hinter sich hatten und ihre Koalitionsverhandlungen machen. Natürlich gibt es eine Spannung zwischen den SPD, in diesem Fall in Brandenburg, SPD-Verhandlungen in Brandenburg, also in Potsdam, und dem, was auf der SPD-Ebene in Berlin, auf der Bundesebene, in vielerlei Hinsicht für richtig gehalten wird, in ganz bestimmten Punkten, sagen wir jetzt auch wieder das Friedensthema. Aber das auszuhalten, das ist, glaube ich, das Rezept. Und nicht zu versuchen, diese Spannung oder diese Meinungsverschiedenheiten in irgendeiner Weise durch ein Recht des Stärkeren oder des Oberen, ne, Obersticht unter, versuchen zu erdrücken. Das ist der Tod im Topf.
Der 35. Jahrestag des Falls der Mauer. Wie wirst du denn begehen? Und ja, wenn Menschen den Gedenktag begehen, was denkst du, wie es sein könnte, dass es auch in die Zukunft weist, dass man sich erinnert, aber auch in die Zukunft schaut und versucht, eben das, was du beschrieben hast, einerseits Sicherheit zu haben, aber in Freiheit. Wie können wir solche Jahrestage nutzen, damit sie auch wirklich ja bei den Menschen Nachdenklichkeit hinterlassen?
Also ich kann erzählen und will auch erzählen, was ich persönlich machen werde. Ich blicke zurück auf die Zeit in Röbel. Wir haben damals in Röbel eine Broschüre herausgegeben unter dem Titel »Die Wahrheit wird euch befreien«. Das ist ein Wort Jesu aus der Passionsgeschichte, kurz bevor er ans Kreuz geschlagen wurde und sein Leben sozusagen für seine Ideale hingegeben hat. »Die Wahrheit wird euch befreien« und ich hoffe und wünsche mir, dass wir in unserer Gesellschaft in einer Wahrheit leben. Das heißt, dass wir miteinander offen, mit offenem Visier und offenen Augen und Ohren uns auf den Weg der Suche nach dieser Wahrheit begeben können. Ich sage es deswegen, weil ich im Sommer, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wo das war, da habe ich an einem Ferienort Amerikaner getroffen. Ich habe die gefragt, was ist da bei euch los? Also wie wird es ausgehen, Trump oder damals war es noch Biden? Und kannst du mir erklären, was die Wähler von Trump mit ihrer Sympathie für diesen Kandidaten verbinden? Und da hat er mir gesagt, er ist in einem anderen Lager und kann nur sagen, es gibt in Amerika zwei Wahrheiten und da gibt es keine Brücke.
Ja, vielen Dank für das Gespräch. Wir haben das geführt, nachdem Trump nun auch gewählt ist und ein Grund mehr, wirklich nach Wahrheit zu forschen und sich ehrlich zu machen. Vielen Dank, Gottfried.
Gerne.